jede dritte Frau auf dieser Welt ist von partnerschaftlicher Gewalt betroffen. In diesem Podcast brechen Frauen ihr Schweigen und erzählen von ihren toxisch-narzisstischen Beziehungen und die Gewalt, die sie durch ihre Partner erleben mussten. Narzissmus und toxische Beziehungen sind kein individuelles Beziehungsproblem, sondern ein gesellschaftliches, das sehr tief verankert ist. An dieser Stelle auch eine Triggerwarnung, denn in vielen Erzählungen wird sehr detailliert über verschiedene Formen der Gewalt gesprochen. Die Geschichten, die du hören wirst, sind immer gleich. Das Einzige, das sich ändert, sind die Namen der Frauen, die sie erzählen. Und wenn du diese Geschichten bis zum Schluss gehört hast, lass gerne eine Bewertung für den Podcast da und unterstütze dabei, dass partnerschaftliche Gewalt kein Tabuthema mehr bleibt. Und wenn du den Verdacht hast, in einer narzisstischen Beziehung zu sein, bleib unbedingt dran. Denn am Ende von jeder Folge, ab jetzt, werde ich dir einen kleinen Tipp mitgeben. Und heute bei mir habe ich Joanna. Joanna ist 42 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Freiburg und hatte laut ihre Aussage eine 10-jährige On-Off-Beziehung und Ehe zu diesem narzisstischen Ex-Mann. Sie ist seit Anfang September getrennt und das Besondere an Joannas Geschichte ist, wie sie mir schon im Vorgespräch erzählt hat, sie war sogar schon einmal geschieden von diesem narzisstischen Mann. Und das ist ihre Geschichte. Herzlich willkommen, Joanna.
Hallo. Liebe Christine.
Schön, dass du dabei bist. Was hat dich denn dazu bewogen, bei dem Podcast mitzumachen?
Ich habe viele Podcasts gehört und bin überall so ein bisschen im Internet rumgeschwirrt. Zum einen hat mir deine Stimme sehr wohlgetan und zum anderen fand ich diesen unverblümten Tenor zu dem Thema einfach bei dir in dem Podcast einfach gut, ja.
Und du hast dich wiedererkannt in all den Geschichten. Danke auch für das Kompliment. An meine Stimme habe ich auch noch nie gehört. Es ist ja immer so ein bisschen seltsam, seine eigene Stimme zu hören. Ich höre mir die Podcasts ja auch nicht an, es sei denn, ich muss ihn noch irgendwie schneiden. Und dann denkt man sich immer so, Gott, wie höre ich mich an? Aber danke für das Feedback.
Ja, was war jetzt nochmal die Frage? Ich habe das
wie du vergessen. Dazu gekommen bist, den zu hören, und du hast dich wiedergefunden in all den Geschichten.
Genau.
Bist du denn zum ersten Mal durch den Podcast mit dem Thema narzisstische Gewalt in Berührung gekommen?
Eigentlich war mir dieser Begriff bis zur ersten Trennung eigentlich nicht so wirklich präsent. Also für mich waren immer irgendwie Beziehungen, die auseinandergehen, Rosenkrieg, da wusste ich auch nicht, um was geht's da, oder irgendwie der eine ist fremdgegangen und dann war es es gewesen. Aber so dieses Thema Narzissmus und was steckt eigentlich hinter einer toxischen Beziehung, das kam dann in der ersten Trennung. Jedenfalls habe ich mich ja, da ich wieder mit ihm zusammengekommen bin, wieder damit nicht so arg beschäftigt. Aber immer wieder kam das hoch. Ja.
Okay. Und wie du aus den anderen Folgen kennst, ist es mir in diesem Podcast ja ganz wichtig, diese vier Phasen aufzuzeigen, wie die Dynamik der toxischen, narzisstischen Beziehung entsteht, denn es gleicht immer wieder einem Drehbuch. Also gleich deshalb zu meiner ersten Frage. Wie hast du denn diesen Mann kennengelernt?
Ich habe diesen Mann kennengelernt in einer Phase, da war ich knapp ein Jahr getrennt von meinem Ex-Mann, der auch Vater meiner Kinder ist. Und diese Beziehung war gesund bis hin zu seiner Erkrankung. Und dann ging das noch 3 Jahre mit Erkrankung und dann hatte ich keine Energie mehr und musste mich auf die 2 kleinen Jungs fokussieren, auf meinen Job. Und dann war ich schon ein Jahr fast alleine und dann hat meine Schwester zu mir gesagt, du schau, du hast eigentlich keine Zeit rauszugehen, du bist so in deinem Alltag verstrickt, dir wird es schwer sein, jemanden kennenzulernen, versuch's doch einfach mal online. Und dann habe ich mich auf einer ziemlich seriösen Seite gemeldet, ja. Damals gab es Tinder und sowas noch nicht. Und ja, dann sprang der mir so ins Bild, oder? Und in der Zeit, das war ungefähr eine Woche, wo wir geschrieben haben, war er auch, ich meinte, es war in der Ostsee im Urlaub. Und dann hat er gemeint, er fährt an einem gewissen Tag zurück. Und das reden hier von 12 Stunden, wenn es gut läuft. Es sei für ihn kein Problem, weil er ist ja im Außendienst und er ist es gewohnt und er kommt dann noch abends vorbei. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie
Nach
ist der
einer
denn drauf?
Woche. Nach
Nach
einer
einer Woche. Ja.
Woche. Also können wir festhalten, dass das sehr schnell ging. Jetzt hast du gesagt, ihr habt sehr viel geschrieben, was jetzt auch nicht ungewöhnlich ist, auch in normalen, nicht toxischen Kennenlernphasen, aber dennoch unterscheiden sie sich ja ein bisschen. Und hier das, was du gerade genannt hast, ist ja schon, und auch deine Reaktion darauf, eine rosarote Red Flag.
Ja.
Dass er das einfach beschlossen hat,
Genau.
ohne danach zu fragen, ob dir das recht ist nach einer Woche. Wie ging es dann weiter?
Ich war dann, ich war natürlich neugierig und habe dann auch mit meinem Umfeld gesprochen und war dann schwierig, weil an dem Tag auch keiner irgendwie gucken konnte auf die Jungs und so. Und dann habe ich mich darauf eingelassen, dass ich gesagt habe, okay, ich kenne dich ja nicht. Ich sag jetzt, also wir wohnten in einem sehr, sehr engen Umfeld, wo ich überhaupt keine Bedenken hatte, dass was passieren kann. Und habe dann meiner Nachbarin Bescheid gesagt, dass sie doch drauf schauen soll, weil da eben der besagte Mann kommt. Und ja, und dann kam er auch
Zu dir nach Hause.
zu mir nach Hause.
Sag mir noch was so in der Woche, weil er ja auch deine Neugier geweckt hat. Über was habt ihr in dieser Woche denn so gesprochen?
Also er wollte nicht auf meine Neugier so eingehen, was da mit der Ex-Frau war und 3 Kinder und so. Das hat er schon verlauten lassen, aber er wollte nicht näher drauf eingehen, weil das würde den Rahmen sprengen über WhatsApp und so. Und hat mir dann einfach Bilder geschickt von seinen Urlaubsorten. Und so belanglos eigentlich, ja, gefragt, was ich mache, jeden Tag, wo ich hingehe und so. Ich habe mir da jetzt nicht viel so dabei gedacht. Das war gefühlt noch okay, aber ich hatte überhaupt keine Erfahrung, weil ich bin von zu Hause ausgezogen, habe meinen Mann kennengelernt damals und dann war ich 13 Jahre in der Ehe. Also ich hatte auch mit Dating eigentlich überhaupt keine Erfahrung. Ich hatte zwischen diesen zwei Männern zwar jemand kennengelernt, aber aus dem hat sich einfach meinerseits nichts ergeben. Ja, der konnte von dem 5-Meter-Turm auch nicht springen und dann bin ich da ziemlich schnell wieder ausgestiegen. Also 5-Meter-Turm springen in eine Beziehung, der war auch noch vergeben und mir wurde da erzählt, er sei nicht vergeben und dann war er nicht vergeben und ach, das war alles ein bisschen komisch. Aber ich habe das dann für mich abgebrochen. Also ich mit meinem gesunden Menschenverstand bin hin und habe gesagt, wir zwei, das wird so nicht gehen.
Und dann kam
Ja, genau.
Nummer drei, der besagte Mann. Wie
Genau.
lief es denn ab, als er bei dir zu Hause war?
Ich empfand ihn etwas aufgeregt, ich empfand ihn etwas unsicher, aber irgendwo im Hintergrund mit einem Selbstbewusstsein. Und wir saßen einfach im Wohnzimmer und haben geredet. Und meine erste Intention war so, gefällt er mir oder gefällt er mir nicht? Einfach jetzt vom Optischen. Gar nicht mal so vom Inneren, sondern macht es Sinn, es ist ja leider so, mich mit ihm weiter zu treffen. Und siehe da, er hat mich locker gelassen.
Wie hat dieses Nicht-Lockerlassen denn ausgesehen? Beschreib das mal.
Er hat immer geschrieben und ich musste dann auch hin und wieder sagen, du pass auf, ich habe keine Zeit, ich bin am Arbeiten oder ich bin mit den Jungs irgendwo hingefahren und so weiter. Aber es ging immer weiter. Also ich habe ihn versucht ein bisschen, also ich habe gar nicht versucht, ihn auszubremsen, sondern ich habe einfach hier und da öfters mal gesagt, ich bin jetzt unterwegs oder ich habe keine Zeit gerade, ich melde mich später. Ja, da hat er sich dem auch noch gefügt. Also das war schon noch okay.
Und ich entnehme natürlich auch deiner Beschreibung, dass es eigentlich nicht okay war, denn das, was du gerade als Ausbremsen bezeichnest, das würde ich umformulieren an der Stelle, weil das ganz häufig der Fall ist, wenn sie in diese übermäßige Präsenz gehen und nicht locker lassen, das bei den Betroffenen oft ein sehr ambivalentes Gefühl auslöst. Indem du sagst, dass du wahnsinnig viel zu tun hast und dass du gerade am Arbeiten bist, signalisierst du ja, ich habe gerade keine Zeit, um dir zurückzuschreiben. Ne? Also ein Unwohlsein, das sich bei dir breit macht, das dem du Ausdruck verleihst. Und es kommt immer darauf an, da mögen jetzt manche sagen, naja, aber sie hat es ja nicht direkt ausgedrückt, ne? Das liegt an der Kommunikation. Also es kommt immer darauf an. Nehmen wir an, du hättest das einer Freundin geschrieben oder einem Menschen, der genau dasselbe Level an emotionaler Intelligenz und Achtsamkeit hat. Dieser Gegenüber hätte sofort verstanden, oh, okay, sie arbeitet, oh, sie ist gerade unterwegs, oh, sie schreibt, sie meldet sich später. Das ist mein Zeichen, einen Schritt zurückzutreten und abzuwarten, bis sie sich meldet. Da man aber mit einem toxischen, narzisstischen Menschen zu tun hat, der grundsätzlich übergriffig ist und Grenzen überschreitet, weil er keine Grenzen anderer Menschen achtet, ist das etwas, was für sehr viel Verunsicherung bei den Betroffenen sorgt, ne? Weil auf der einen Seite ist man irgendwo geschmeichelt, dass man so unheimlich viel Aufmerksamkeit bekommt, aber eine leise innere Stimme sagt, das ist mir fast ein bisschen zu viel.
Genau, und ich habe das dann damals so drauf geschoben, weil er mir das ja immer wieder erklärt hat. Er ist im Außendienst und ja, das heißt, er hat einfach immer Zeit zum Schreiben, außer er ist vielleicht gerade bei einem Kunden, aber ansonsten ist er ja immer am Telefon und am Schreiben und kennt dieses Leben nicht, wenn man im Betrieb ist, dass man dann vielleicht nicht alle halbe Stunde was zurückschreiben kann. Und ich habe dann auch gemerkt, wenn... Auch wenn ich geschrieben habe, ich melde mich nachher, kam nach ein, zwei Stunden gleich, oh, bist du immer noch so beschäftigt? Oder also so unterschwellig, es kam trotzdem immer wieder von ihm diese Präsenz, ja.
Und dieses, oh, bist du noch beschäftigt, hat ja auch schon eine passiv-aggressive Schuldzuweisung.
Genau.
Wie lang gingen denn dann die Dates oder wie liefen denn die darauffolgenden Dates so ab, nachdem du ja eher signalisierst oder signalisiert hast, ja, ich treffe mich gerne mit dir, aber lass uns einen Gang runterschalten. Wie liefen die folgenden Dates?
Es gab eigentlich nicht viele Dates, wo wir alleine waren, weil die Jungs zu präsent waren in ihrem Alter mit 5 und 6 Jahren, knapp 5 und 6 Jahren. Und ich hatte auch nicht das Umfeld, ja, oder in der Nähe, wo ich hätte mal kurz fragen können, kann ich mal 2 Stunden weg oder so. Das heißt, also schwierig, ganz weit zurückzugehen gedanklich, aber gefühlt waren öfters die Kinder mit dabei und das war ihm auch sehr recht. Also das hat ihn gar nicht so gestört. Einmal war ich mit den Jungs dort und die sind temperamentvoll. Die haben ihm dann in der Küche, da hat er noch Styropor liegen gehabt, da haben sie da ein bisschen dran rumgefummelt und es nicht aufgeräumt und sind ein bisschen so durch die Wohnung gegangen, wie zu Hause sich ein bisschen gefühlt. Das wurde hinterher, das habe ich bis heute, kriege ich das aufs Butterbrot geschmiert, wie meine Kinder sich verhalten hätten. Ich habe meine Kinder immer nur dort mitgenommen, wo sie sich auch wie zu Hause fühlen durften. Ja. Und naja, auf jeden Fall gab es dann noch ein Date. Da war ich eingeladen bei einem bei Freunden zum Geburtstag. Da habe ich dann zu ihm gesagt, ciao, die feiern rein. Die Kinder sind versorgt. Ich komme dann nach dem Reinfeiern dann zu dir vorbei. Ne? So. Und ich hatte schon an dem Abend keine Ruhe. Also ich konnte diesen Abend eigentlich nicht entspannt genießen, weil ständig irgendwie kam, ja, wann kommst du denn? Und was läuft da so? Und er hat es tatsächlich geschafft, mich an diesem Abend so unter Druck zu setzen mit seinem WhatsApp, dass ich schon vor 12 gegangen bin. Also ich habe mich unter irgendeinem Vorwand verabschiedet und habe gesagt, ich müsse jetzt gehen. Die waren jetzt auch überhaupt nicht sauer, weil sie mich ja wirklich gut genug kannten. Aber auf einmal bin ich bei ihm aufgeschlagen. Genau, dort habe ich dann auch die Nacht verbracht. Ja, und dann ging es eigentlich relativ schnell. Also wirklich schnell, was leider im Nachgang die Leute später erst erzählt haben. Also in dem
Was?
Moment hätte ich keiner darauf aufmerksam gemacht und gesagt hat, hey, leg mal einen Gang zurück oder so. Nee, das ist irgendwie alles gelaufen auf jeden Fall. War da in einer schwierigen Situation.
Was meinst du denn mit, es ist alles recht schnell gegangen? Also so viele Dates, wie du gerade erzählt hast, hat es hier nicht gegeben, ne? Diese klassischen Dates, die man sonst vielleicht aus dieser Phase kennt. Was meinst du damit genau? Was ist denn schnell gegangen?
Also schnell gegangen ist, dass wir nach 6 oder 7 Wochen dass er bei mir eingezogen ist.
Nach 6, 7 Wochen. Das ist schnell, ja. Das ist mehr als schnell.
Genau. Und
Okay.
zwar mit seinem Sohn.
Aha.
Der war, da die sich in der hochstrittigen Scheidung befanden.
Ich muss, wenn ich diesen Begriff höre, hinter hochstrittig steckt meistens ein Teil, der narzisstisch ist.
Genau, und
Nachteilungsgewalt.
genau, ich wollte mich da jetzt, ich wusste auch nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich gemerkt habe, dass der Sohn gar nicht will, ja. Aber da ist er drüber hinweg. Er war auch in einer schwierigen Situation, also diese ganzen Kosten der Scheidung und die Miete und die er da zahlen musste. Und ja, dann haben wir einfach gesagt, gut, dann ziehst du bei mir, du bist ja sowieso dann immer da, dann versuchen wir es einfach. So hat er gemeint, no risk, no fun. Ja, das ist so sein Spruch. Ja.
Also kein Narzisst zieht so schnell bei seinem auserwählten Opfer ein, wie ein Narzisst, der eine Bleibe braucht.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Gut, dann hat leider natürlich auch dein Umfeld, ne, hat dir da so eine Entscheidungsfreiheit und Raum gelassen und hat dich nicht darauf aufmerksam gemacht, Mensch. Mit 2 Kindern, noch ein Kind und nach 6, 7 Wochen, ohne dass man den anderen wirklich kennt, das ist ausgeblieben. Da würde man sich im Nachhinein natürlich auch wünschen, ne, dass sich die Leute mehr einmischen, gerade die Leute, die einen kennen und lieben. Gut, ist jetzt in dem Fall nicht passiert. Wie hat denn dieses Zusammenleben ausgesehen? Also mal abgesehen davon müssen wir jetzt hier auch mal klarstellen, dass innerhalb dieser 7 Wochen schon unzählige Red Flags sind.
Ja,
Ne?
unzählige, ja.
Wie ging es dann weiter? Dann war er also mit Sack und Pack bei dir, hat sich da schön eingenistet. Und dann?
Und zwar nicht schlecht, würde ich sagen. Also er hat sich verbessert, auf jeden Fall. Wohnlich, das muss man schon sagen. Auf jeden Fall war es so, ich hatte dann einen Abend, da hatte ich Geburtstag, da waren auch alle meine Freunde dann da und dann war es auch klar, hey, wir sind zusammen. Und ich habe das dann auch gepostet auf Facebook. Damals gab es nur Facebook. Und dann habe ich gleich von ihm Ärger bekommen.
Aha.
Und habe mir gedacht, okay, ja, also er hätte jetzt schon gerne noch ein paar Tage gehabt, um das seinen Leuten zu erklären. Aber seine Leute, die gibt es gar nicht. Das ist alles sehr oberflächlich, hat sich herausgestellt. Und danach war es so, ich saß eines Abends da und er wollte da schon nicht, dass ich immer an mein Handy gehe. Ich sei zu viel am Handy. So, hier nimm mal mein iPad, da hast du einen größeren Bildschirm. Ich gehe heute zum Eishockey mit einem Kollegen und mit dem Sohn und so. Naja, und dann saß ich dann so an dem iPad und irgendwie kam ich auf SMS und das war verknüpft mit seinem Handy. Ja, und dann lese ich SMS-Nachrichten von seiner Ex-Freundin, die er mir als psychisch krank, komplett irre Stalkerin. Die hat nur männliche Freunde und die hat sich nie Zeit für ihn genommen. Die wollte diese Beziehung so nicht. Ja, da stand dann irgendwie, ja, warum hast du vor 2 Tagen denn mit mir geschlafen?
Oh.
Ja, und dann saß ich da. Und wenn dir jemand erzählt, rote Flagge war ja schon, weil er mir erzählt hat, dass er eigentlich war das bei ihm auch schon so eine On-Off-Beziehung mit ihr. Aber er hat dann schon für sich entschieden, er sucht weiter online, weil das würde ja auf Dauer sowieso keinen Sinn machen. Aber sie war natürlich noch gut genug fürs Bett.
Also auch der Klassiker, wenn Männer erzählen, dass ihre Ex-Partnerin hysterisch, eifersüchtig, kontrollierend, stalkend, psychisch krank. Und da die Lieblingsdiagnose ist ja Borderline, ne? Borderline oder
Das war auch Thema.
depressiv sind, ne? Ihre Vergangenheit nicht bewältigt haben, dass da Themen gab mit dem Vater, mit der Mutter, mit dem Kanarienvogel, was auch immer. Ne? Also das ist schon mal eine huge Red Flag.
Genau. Und dann, ja, und die hat mich ja gestern hier unten abgepasst, in der Nebenstraße und dann hat sie mir eine Szene gemacht. Und dann waren wir einmal mit den Kindern spazieren, und dann stand sie auf einmal vor unseren Autos. Also wirklich, also sie wusste, wer ich bin, sie wusste vielleicht noch nicht wirklich, also dass er jetzt bei mir, aber es war im Zuge des Umzugs, wo wir Möbel rausgetragen haben, ist sie vorgefahren und hat ihm wollen reden mit ihm. Und dann befand er sich auf einmal in einer unmöglichen Situation. Hinten war ich in seinem Rücken und vorne war sie. Und natürlich wollte er natürlich sicherlich nicht, dass sie jetzt irgendwas erzählt, was ich nicht zu hören bekommen soll. Und dann ist er ganz laut geworden und so, wie sie ihn vielleicht selten erlebt hat. Und dann hat sie den Abgang gemacht.
Also die Ex-Freundin wusste zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mal, dass sie die Ex-Freundin ist.
Genau.
Er hat das wahrscheinlich auch, ne, wie es ganz oft der Fall ist, parallel Beziehungen
Genau.
und Leben geführt. Was übrigens auch ein Klassiker unter narzisstischen Männern ist. Wie bist du denn damit umgegangen, als du auf dem iPad diese SMS gelesen hast? Hast du ihn damit konfrontiert?
Ja, ich habe gewartet, bis er kam. Und dann hat er sich hingesetzt und ganz blass ist er geworden und in sich eingefallen und hat dann zu mir gesagt, ja, er war sich noch nicht sicher, ob ich ihn denn wirklich haben will.
Da hat er schon bei
Und
dir gewohnt, oder? Ja.
ja, und er sei ein Arschloch und ich würde ihn sowieso irgendwann verlassen und ob er denn jetzt seine Sachen packen soll. Und dann befand ich mich in so einem Trance-Zustand, weil zum einen hat er meine Kinder schon gecatcht, diesen vielen Wochen. Zum anderen das Umfeld. Kannst ja nicht hinziehen und sagen, ja, der hat mich jetzt mal komplett verarscht, erstmal so. Und dann habe ich mir sogar noch Schuldgefühle gemacht, vielleicht war ich irgendwo zu schnell.
Und ist das nicht erstaunlich, Jörn, dass obwohl er es verkackt hat, du diejenige bist, die sich Schuldgefühle gibt und sagt, vielleicht war es auch meine Schuld, vielleicht war es zu schnell, vielleicht, was sagen die anderen, ne? Die halten mich ja für komplett irre,
Genau.
ne?
Genau.
Das ist absurd.
Genau. So andere Red Flags gab es dann, wenn er mit seiner Ex-Frau telefoniert hat, ist er hochgerannt ins Zimmer. Und ich habe gehört, dass sie ganz normal spricht, in einem normalen Ton, aber er ist sofort auf 180 gewesen. Da gab's kein Raum dazwischen. Und dann hat er aufgelegt.
Einfach.
So. Und das habe ich auch übersehen. Statt mir zu sagen, schau, so wie er mit ihr umgeht, das kann dir auch passieren.
Und das hat er auch schon vorher angekündigt, als er sich vermeintlich einsichtig gezeigt hat, als er gesagt hat, na, ich bin das Arschloch und der Teil seiner Reflexion ist der einzige Teil, der der Wahrheit entsprochen hat, was danach kam, nämlich du wirst mich sowieso verlassen, ist natürlich auch ein Hinweis darauf, dass dir genau dasselbe Schicksal blüht wie der Ex, die nicht wusste, dass sie eine Ex ist.
Genau.
Jetzt gibt es ja, du hast es im Podcast ja auch gehört, verschiedene Formen der Gewalt. Also mal hier ist natürlich diese Art von Betrug und Verrat und Fremdgehen psychische Gewalt und zwar ganz massive.
Aber das ist ja in seinen Augen kein Fremdgehen gewesen.
Natürlich nicht. Das ist es nie. Sie haben immer eine Ausrede dafür, warum sie fremdgehen. Das ist auch ein Klassiker. Welche Formen der Gewalt hast du in dieser Beziehung denn noch erlebt?
Relativ bald eigentlich alle Formen, wenn ich das so rückblickend sagen kann. Zur Love-Bombing-Phase nochmal zurück. Das konnte er wahnsinnig gut. Geschenke machen, Blumen bringen, alles für dich besorgen, alles für dich tun, wo jeder gesagt hat, oh, was ist das für ein Mann? Schau mal, der akzeptiert dich und die Kinder, der geht einkaufen, der rennt, der macht, der tut, der repariert, der steht nicht still, der schreibt dir jeden Tag irgendwo am Kühlschrank in, ich liebe dich, schickt dir 1000 Herzen am Tag. Das ist ja ein Jackpot. Und so hat er sich selber ja auch oft beschrieben. Ich bin der Allerbeste und ich bin dein Jackpot.
Ja,
Genau.
das ist das, was womit viele nach der Trennung strugglen, dass dieses Bild von diesem Täter aufrecht erhalten bleibt und sich Außenstehende nicht vorstellen können, dass das eine Maske war, dass das nichts mit seinem wahren Naturell und mit seinem wahren Ich zu tun hat, dass er diese Masken fallen lässt, sobald die Haustüre zu ist, heißt ja auch häusliche Gewalt, obwohl ich mit diesem Begriff nicht unbedingt d'accord bin. Ich finde, da sollte man ganz explizit immer von partnerschaftlicher Gewalt sprechen, um mehr Awareness zu schaffen. Häusliche Gewalt bezieht sich, wenn man es so ausdrückt, auf den Tatort. Viel wichtiger ist der Fokus, dass es der eigene Partner ist. Ne? Das ist auch eine Form der psychischen Gewalt. Hat er dich herabgewürdigt, kritisiert, gedemütigt in irgendeiner Form?
Also so, nach einem Jahr haben wir dann ein Haus gekauft und da fing es dann eigentlich an. Da fing es dann eigentlich an, dass er mich immer öfters vor den Kindern kritisiert hat für mein Verhalten. Wenn er was gesagt hat zu den Kindern, dann durfte ich nichts dazu sagen, bestenfalls, weil dann würde ich seine Autorität in dem Moment untergraben. Also als wir das Haus gekauft haben, dann fing es so langsam an mit Telefon auflegen, wenn was nicht für ihn gepasst hat, was ich sehr respektlos finde. Für mich ist das unterste Schublade. WhatsApp blockieren, immer wieder so aussteigen und in der Stresssituation, wo der andere auch gar nicht mehr reagieren kann, weil er dann alles zumacht. Und dir am Schluss das Gefühl vermittelt, aber so wie du dich jetzt verhältst in diesem Streit, muss ich das ja mit dir machen.
Hast du es nicht anders verdient?
Genau.
Die typische Schuldumkehr.
Und da kam ich dann schon in Zweifel und letztlich gab es dann eine Situation, wo ich am nächsten Tag arbeiten musste und ich bin halt jemand, der nicht so viel Power hat wie er, weil er selber von sich ja sagt, dass er auch eine Art von ADHS hat. Also er kommt jeden Tag durch mit 5 Stunden Schlaf und kann 12 Stunden arbeiten. Das ist egal. Und ich habe ihn gebeten, die Musik leiser zu drehen. Und dann hat er das nicht gemacht und dann bin ich wieder runter und dann hat er irgendwann diese Mickey-Maus-Ohren angezogen oder wie man die nennt und hat aber so laut gesungen, dass ich auch nicht schlafen konnte. Und es war ihm einfach scheißegal. Und dann habe ich mich in die andere Hälfte des Hauses verzogen zu meinem Sohn, der hat ein Riesenbett und habe versucht, da meine 4 Stunden durchzubringen. Aber auch da ist er dann nachts gekommen, hat die Türe aufgerissen, das Licht angemacht, war total betrunken. Der Junge war natürlich aus dem Schlaf gerissen und hatte Angst. Ich habe trotzdem geistesgegenwärtig, habe ich ihn aus der Tür rausgeschoben und habe ihm auch gedroht und ja, und habe zu ihm gesagt, du kannst einfach deine Sachen packen und geh einfach. Das war so nach 3 Jahren. Ich habe nicht gesagt, ich trenne mich von dir und ich lasse mich sofort scheiden oder sonst. Ich habe gesagt, du musst jetzt gehen. So. Und dann ist er zu seinen Eltern gegangen. Und da kam eins zum anderen. Wir waren auf eine Hochzeit eingeladen von seinen Chefs. Mit denen hatte ich auch guten Kontakt. Und da hätte er eigentlich eine gute Stelle haben können, wo jemand Stabiles gesucht worden war, mit einem auch stabilen privaten Umfeld. Und das hat er mal so richtig versemmelt, indem er dort dann erzählt hat, er hätte eine neue Freundin. Und für die war das wie, als ob sie einen Schlag getroffen hätte, weil die uns als super repräsentatives Ehepaar gesehen haben. Die wussten gar nicht, was passiert. Dann war das Thema mit dem neuen Job natürlich auch vorbei. Ja, und dann kam eins zum anderen noch, dass diese Frau mit mir zur Berufsschule gegangen ist.
Diese neue Freundin. Aber
Genau.
bevor wir da vielleicht noch kurz weitermachen, alles, was du beschreibst, fällt natürlich unter psychische Gewalt. Gar keine Frage, das ist Demütigung und das ist Abwertung, Silent Treatment, also dieses Schweigen, Blockieren, Nähe, Distanz, Heiß-Kalt-Spielchen, dieses Anschweigen als Mittel zur Bestrafung. Gab es körperliche Gewalt?
Ja, also da, das gab es dann in der zweiten Trennung, da hat er neben mir die Lampe gepackt und auch direkt neben meinem Arm, direkt neben mir auf dem Tisch zertrümmert, wo ich gedacht habe, Gott sei Dank hatte sie mir nicht auf den Kopf zertrümmert. Da gab es dann schon so eine Art Schuppen, das hat er gern gemacht. Ja, aussperren, er hat mich auch, wenn ich draußen geraucht habe, hat er mich dann einfach ausgesperrt. Ich kam nicht rein. Erst dann, wann er das wieder wollte, das kann auch mal eine halbe Stunde gewesen sein. Oder mir haben die Jungs dann aufgemacht, netterweise, weil sie es mitbekommen haben.
Das sind schon sadistische Züge, ne?
Psychopathische auch, finde ich, ja. Weil das war oft nicht im Alkoholrausch. Sondern einfach aus dem Affekt heraus, weil ich bin jetzt sauer, jetzt sperre ich dich aus, jetzt kommst du nicht mehr rein. Du stehst jetzt auf dem Hof mit Handtuch in den Haaren und Bademantel, das ist mir egal.
Genau. Andere quälen und anderen Situationen aussetzen, in denen sie leiden. Ja.
Genau.
Gab es soziale Gewalt? Und diese soziale Gewalt meine ich, dieses Isolieren von deinem sozialen Umfeld. Deine Freunde, deine Familie, dir deinen Beruf madig machen. Und das passiert ja entweder auf eine sehr subtile und perfide Art, dass man es nicht mitbekommt, oder manchmal auch in einer sehr offensichtlichen, demonstrativen Art oder Form der verbalen Äußerung, dass Verbote ausgesprochen werden. Diese subtile soziale Gewalt, das Isolieren der Betroffenen von ihrem sozialen Umfeld passiert ganz häufig, dass man Freunde und Familie schlecht macht. Da, wo man zu Anfang, wo sie gelobt worden sind und wie toll doch das Umfeld ist. Und ja, man solle bitte unbedingt, ne, auch seine sozialen Kontakte mit Freunden und Freundinnen pflegen oder was für einen tollen Job man hätte. Das switcht dann im Laufe der Beziehung und dann wird entweder Vortreffen mit Familie stunk gemacht oder Drama kreiert oder man wird vor oder nach diesen Treffen irgendwie angeschwiegen, sodass man ein schlechtes Gewissen hat, was dann oft eben dazu führt, dass man den Streit mit dem Partner vermeiden will und sich eben abkapselt. Oder man wird im Job boykottiert. Kennst du das?
Das war die soziale Gewalt, war in dem Fall, er hat sie mir anders verkauft. Er hat mir verkauft, das Wichtigste sind wir zwei. Und da gibt es nicht viel Raum für anderes. So. Und ich weiß noch, der Junggesellenabschied von meiner Schwester, da waren wir auch schon ein Jahr zusammen. Da hat er sich so besoffen an dem Abend, weil er es nicht aushalten konnte, dass ich mit 10 anderen hübschen Mädels diesen Junggesellenabschied feiern, wo es natürlich auch Männer gibt, ist ja klar, weil wir durch die Clubs gezogen sind. Das hat der nicht aushalten können. Und da habe ich mich schon gefragt, okay, du kannst ja noch nicht mal mehr ausgehen, weil wenn das jedes Mal so läuft, dann ist es ja ein Drama. Und Freundin, also weil klar, wenn ich dann irgendwo frühstücken gegangen bin mit einer Freundin, dann wurde hinterher halt immer gefragt, hast du jemand getroffen, mit wem hast du? Hast du geflirtet? War immer präsent am WhatsAppen. Also hat mir diese 1, 2 Stunden gar nicht gegönnt, so mit dem Vertrauen, die kommt in 2 Stunden auf den Hof und es ist alles schick, ja. Und wenn dann halt jemand in dem Café vielleicht nett zu ihr ist, der männlich ist, sei es der Kellner, dann ist es so, damit kann ich leben, weil ich habe ja ein Urvertrauen eigentlich in meine Frau. Das hat er natürlich nicht gehabt. Und da gab es natürlich Verwerfungen innerhalb der Familie auch. Es war immer schwierig. Aber diese Isolation, die hat er so ganz subtil von hinten aufgefahren. Also er hat nicht gesagt, ich verbiete dir jetzt, sondern auf die Art, wenn du gehst, dann mache ich dir die Hölle heiß. Und
Genau.
vielleicht auch hinterher, aber.
Genau, entweder davor oder danach. Oder eben auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo du dich mit der Freundin beim Frühstücken befindest oder im Club oder im Restaurant oder beim Schwimmen oder beim Tennis, ganz egal wo, ne, dass da Kontrollanrufe kommen,
Genau.
ständiges WhatsAppen, ständige ja, Kontrollanrufe, Fragen, wann kommst du wieder, wie ist es? Ne? Einfach da diese Ablenkung, dass der andere keine Möglichkeit hat, diese Zeit auch zu genießen.
Genau.
Gab es sexualisierte Gewalt, Joanne?
Ja, wenn also ich fand, er hat ein oder finde, er hat ein hohes Level an oder am Maß, seine Sexualität auszuleben.
Also eine
Dass
Sex
man, das heißt, dass er, also ein Tag ohne Sex würde sowas wie bedeuten, ich liebe dich nicht mehr, wenn er mich darin sieht. Das war für ihn immer so die Bestätigung. Und ja, wenn ich müde war oder wenn ich einfach nicht wollte, dann war er beleidigt, hat mal die Türe zugeknallt oder hat 1, 2 Stunden nicht mit mir gesprochen, hat seinen Unmut mir gezeigt. Darüber, dass ich jetzt nicht mit ins Schlafzimmer gehe. Ja.
Hast du Sex um der Friede willen über dich ergehen lassen in bestimmten Situationen?
Die letzten 2 Jahre, ja.
Ist dir bewusst heute, dass das eine Form der Vergewaltigung ist?
Ja, weil er wusste, ich möchte nicht.
Ja. Und das ist etwas, was ganz viele Frauen nicht wissen, dass sie aber durch den Podcast immer wieder erfahren, dass eben es nicht nur eine Form der Vergewaltigung gibt, die plötzlich, unerwartet unter körperlicher Gewalt passiert. Na, das ist so das Common Bild, was die meisten haben, wie eine Vergewaltigung aussieht oder stattfindet, sondern es gibt auch noch die Vergewaltigung in der Beziehung. Und das ist tatsächlich, wenn Frauen Sex über sich ergehen lassen, weil, wenn sie es nicht tun würden, eine Konsequenz befürchten und da wägen viele ab und sagen, naja, ich lasse es jetzt über mich ergehen, denn das tut mir nicht so weh. Vermeintlich hinterlässt das nicht so viel Spuren, denken die Frauen, wie wenn er mich jetzt 5 Tage anschweigt oder mich jetzt verlässt, also im Sinne von, dass er 3 Tage weggeht oder mir androht, dass er sich das bei einer anderen holt
Das
oder.
war ja auch der Fall, ne? So Sätze kamen ja auch.
Genau. Und das ist hochmanipulativ. Also es ist nicht nur psychische Gewalt, körperliche Gewalt, sondern auch sexualisierte Gewalt, dieses Verhalten der Partnerin gegenüber. Jetzt hast du vorhin auch erwähnt, dass es finanzielle, dass ihr ein Haus gebaut habt. Und in den meisten Fällen findet in toxisch-narzisstischen Beziehungen jede Form der Gewalt statt. Die eine vielleicht etwas mehr, die andere etwas weniger. Aber ich glaube, ich habe es tatsächlich so noch nie erlebt, dass nicht alle Formen der Gewalt stattgefunden haben. Hausbau, finanzielle Gewalt. Gab es finanzielle Gewalt? Gab es da ausbeuterisches Verhalten?
Ich muss sagen, er hat eigentlich immer viel gegeben finanziell. Er war jetzt nicht geizig. Ich habe für meinen Teil auch alles gegeben, was ich hatte, ja, weil er mir dann immer vorgeworfen hat, ich hätte mehr Geld im Vorfeld schon ausgegeben, wie dass ich wusste, dass reinkam.
Also
Aber
darf ich ganz kurz nachfragen? Wenn du sagst, er war nicht geizig, er hat viel gegeben, was hat er denn gegeben?
ich würde sagen, von Geschenken. Aber er hat sich halt auch selber beschenkt, muss man auch sagen. Also da lag auch eine Kaufsucht für mich heute dahinter, weil jeden Tag Päckchen kam. Also er hat immer müssen irgendwas kaufen. Das ist auch eine Sucht.
Aber was habt ihr denn in eurem gemeinsamen Leben und
Ja.
zum Lebensstandard erhalten, welcher das immer auch war? Was hat dir denn dazu beigetragen, dass du sagst, er hat viel gegeben?
Wenn ich mir jetzt was gewünscht habe, ich würde gern das und das kaufen oder lass uns da und da das besorgen oder so, dann hat er eigentlich, was das angeht, nie gesagt, nein, dafür haben wir kein Geld oder das wird es nicht geben. Andersrum war es dann eben so in der Scheidungsphase, weil das Haus hat ihm gehört, er war alleiniger Kreditnehmer, also die Schulden liefen auf ihn, aber wir haben es nach der Hochzeit gekauft, somit hatte ich meinen Zugewinn, weil das Haus hat ja wahnsinnig an Wertsteigerung gemacht und da hieß es das erste Mal von ihm am Telefon. Ja, also er wüsste gar nicht, wie ich auf Zugewinn komme, denn mir steht eigentlich gar nichts zu. Er hat immer mehr verdient wie ich. Und wenn ich mit den Jungs irgendwo anders gelebt hätte, dann hätte ich auch müssen Miete bezahlen. Und ich kann gehen mit leeren Koffern.
Ich frage nochmal.
Ja.
Ihr habt einen gemeinsamen Hausstand gehabt. Du
Ja.
hast ein gewisses Einkommen gehabt und er hat ein gewisses Einkommen. Gab es da eine Klaffe, eine große? Nehmen wir an, er hat 10.000 verdient, hast du drei verdient.
Ja, das war schon so.
Ungefähr. Also es war eine große Klaffe dazwischen.
Ja.
Große Gap. So. Wie habt ihr denn euer gemeinsames Leben anteilig finanziell bestritten? Habt ihr
Ich
beide.
habe ihm alles gegeben, was ich hatte.
Ich wollte auf etwas anderes hinaus.
Ja.
Wer hat denn mehr an Miete, Kredit, Lebensmittel, Strom, Nebenkosten, Urlaube bezahlt? Das müsste, damit keine finanzielle Gewalt vorliegt, er gewesen sein. Er muss mehr geben, weil er auch mehr verdient hat. Wenn er doppelt und dreifach so viel verdient hat, dann passt der Begriff, er hat immer alles und mehr gegeben. Das war auch seine Pflicht. Denn er hat mehr verdient. Wenn also am Ende des Monats du dein ganzes Gehalt für das gemeinsame Leben aufgebraucht hast,
Ja.
für dich nicht mehr viel übrig war und er nach wie vor Geld für sich hatte,
Ja.
dann ist das finanzielle Gewalt, weil die Aufteilung nicht gestimmt hat.
Ja.
Verstehst du, was ich damit sagen will?
Ja. Verstehe ich.
Wie war das denn?
Ja, er hatte schon die Hoheit über die Finanzen am Schluss, muss ich sagen. Und ich habe quasi alles gegeben und er hat davon profitiert.
Also gibt es eine Form der finanziellen Gewalt.
Genau.
Das ist ganz häufig der Fall. Und sehr oft erzählen auch Frauen, ne, dass er nicht geizig ist. Aber Geiz muss ja nicht unbedingt dem Narzissmus zugeordnet werden. Und Geiz hat ja viele Facetten. Und das ist eine Form von Geiz, die du beschreibst. Viele denken, nein, in einer Partnerschaft macht man automatisch 50-50. Dem ist aber nicht so. Wenn die Einkommen oder der Gap zwischen den Gehältern und den Einkommen so groß ist, dann macht man nicht Hälfte-Hälfte. Wenn er die Hoheit über die Finanzen hatte, dann ist das eine Form der finanziellen Gewalt. Und wenn du sagst, er hat mehr gemacht, das war auch seine Pflicht. Frauen erzählen ganz oft, dass Männer für etwas aufkommen und es wird dargestellt, als wäre das eine sehr großzügige Geste. Das ist es in den meisten Fällen aber nicht, sondern es ist ihre Pflicht.
Er hat ja so uns geheiratet, er kannte alle Dinge, alles lag ja auf dem Tisch und hinterher zu sagen, ich habe immer mehr verdient und ich habe mehr gegeben, das ist nicht in Ordnung, ja.
Nee, das ist auch nicht in Ordnung, weil wenn du mehr verdienst, dann musst du auch mehr zu dem gemeinsamen Leben beisteuern. Also halten wir fest, dass es jede Form, wie du auch vorher gesagt hast, gegeben hat letztendlich. Es gab
Genau.
sehr viel psychische Gewalt, körperliche Gewalt, sexualisierte, finanzielle und auch soziale Gewalt. Und wie ich am Anfang ja schon erwähnt habe, es gab ja einen Punkt, wo du dich getrennt hast und wo du dich sogar hast scheiden lassen und bist danach nochmal zurückgegangen. Erzähl ein bisschen, was dazu geführt hat, dass du beim ersten Mal den Entschluss getroffen hast, dich zu trennen und diese Scheidung durchzuziehen.
Ich wollte eigentlich mit der ersten Trennung ihm aufzeigen, okay, du hast heute Abend eine Grenze überschritten. Und jetzt ist erstmal Ende Gelände. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass er es, ich habe damit gerechnet, dass er irgendwo hingeht und sich irgendeine zieht, weil sein Sexualverhalten doch schon so arg ist. Aber er hat ja dieser Frau nach 2 Wochen auch suggeriert, dass er eine Beziehung mit ihr möchte. Und ist ja mit ihr auch in den Urlaub gefahren übers Wochenende. Und in kürzester Zeit. So. Und ich habe ihn dann zurückgenommen, nach 6 Wochen. Da hat er mich angerufen und gesagt, ja, steht irgendwo und er will nach Hause und er liebt ja nur mich und es tut ihm leid und ich hätte ihn aber dazu genötigt, solchen Verhalten an den Tag zu legen und wollte mir nicht die Schuld geben. Nun gut, eben dann ging es nochmal und dann kam die Trennung. In der Phase der Trennung habe ich ja auch die Scheidung dann eingereicht. War aber sehr viele Monate labil, aber eigentlich straight. Also ich habe ihn auch abgemeldet aus der Wohnung, weil er hat sich nicht abgemeldet und hat schon wochenlang bei seinen Eltern wieder gewohnt. Und ich habe gesagt, das geht so nicht. Du willst jetzt, dass ich die Hälfte vom Haus bezahle. Du willst jetzt irgendwie, dass ich mich an dem beteilige. Das mache ich auch. Ich will hier nicht umsonst leben und so weiter, aber. Genau, ich möchte nicht, dass er einen offiziellen Zutritt zum Haus hat. Ich wohne hier alleine mit den Kindern und nach, ja, genau. Und dann war es so, geht ganz schnell, dass er dann, der Kontakt ist nie abgebrochen. Also diesen No-Contact konnten wir irgendwie nie halten. Also ich war emotional so in diesen Mann gefangen, weil ich verliebt war in die Vorstellung, wie er ja sein kann. Weil er kann ja wirklich nett sein und liebevoll und alles. Aber die Angst vor dieser zweiten Seite und der Schutz der Kinder vor den Beleidigungen, von der Erniedrigung, der Kritik, die wir alle erlebt haben. Kindererziehung, das sind Kinder, das sind unreife Bananen, die kannst du nicht behandeln wie ein Erwachsener. Da brauchst du ganz viel Feingefühl. Also da wurden immer abgestraft. Wenn du keine Leistung bringst, hast du auch nichts zu warten. Oder Sprüche wie, ja, du bist groß geworden, aber ist auch noch keine Leistung. Und so. Ja, auf jeden Fall kam es dann dazu, dass er irgendwann mal kam, nachdem er schon wieder zwei Frauen hatte. Das wusste ich. Die haben sich auch bei mir gemeldet über Facebook, weil das schiefgegangen ist und so. Und dann hat er immer gesagt, ja, jetzt habe ich es wieder mit einer probiert, aber ich liebe ja nur dich und es wird ja mit keiner anderen funktionieren, weil ich liebe ja nur dich. Ja, und dann kam die dritte, die ihm nicht getraut hat und deren Umfeld auch nicht getraut hat. Die haben gesagt, wir müssen da näher hingucken, der Typ gefällt uns nicht. Das war das, was ich gehört habe. Und auf jeden Fall gab es eine Verbindung zu mir, in dem die Kinder miteinander Fußball gespielt haben. Und dann wurde halt der Kleine ausgefragt, ja, wann war denn der bei euch zuletzt, was macht er denn? Kommt er noch? Und der Kleine hat dann erzählt, ja, du, gestern war er zum Mittagessen, dann hat er mein Fahrrad repariert und dort hat er halt erzählt, ich bin die Hexe, es geht alles nur über einen Anwalt, er hat gar keinen Kontakt mit mir und. Ja, und dann kamen sie bei mir vorbei, erlaubterweise, und haben gesagt, zeig uns doch bitte mal, sag ich, du, der hat hier eine Reise gebucht, der will mit uns eine Reise machen. Hier zwei Kinder, zwei Erwachsene in den Pfingstferien und so weiter. Und die sind dann aus allen Wolken gefallen, weil ihr hat er die gleiche Reise gezeigt. Aber er wusste selber noch nicht, mit wem geht er jetzt eigentlich. So. Und dann kam halt alles raus, ne? Und dann haben sie ihn aus der Wohnung geschmissen. Was mich sehr verletzt hat im Nachgang war, auch weil ich ganz viel später von ihm mal im alkoholisierten Zustand gehört habe, ja, hätte man sich damals nicht eingemischt, dann wäre das schon noch was geworden. Sowas tut ziemlich weh. Wie kann man sowas jemandem sagen, nachdem.
Er kann das sagen, weil es seine Persönlichkeitsstruktur ist. Er kann das sagen und er will das auch sagen, weil die intrinsische Motivation, also sein Antrieb von innen heraus, ja ist, andere zu verletzen, weil sie über keinerlei emotionale Empathie verfügen. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann war das, diese ganzen Situationen haben dazu geführt, dass du die Trennung das erste Mal beziehungsweise die Scheidung eingereicht
Entscheidung.
hast.
Genau, ich habe sie eingereicht und ich habe ihm ganz klar und deutlich gesagt, schau, jetzt kriegst du die Scheidung weil du dieser Frau auch geschrieben hast, dass du sie liebst. Du wolltest mit ihr in Urlaub gehen. Letztendlich hat sie dich abgeschossen, weil du irgendwie ja doch bei uns an mir dran warst. Wie auch immer, hast du uns beide verarscht. Und dann habe ich die Scheidung durchgezogen, knallhart. Und habe dann auch mein Geld bekommen aus dem Zugewinn. Und bin ausgezogen.
Okay, wie lange warst du denn eine geschiedene Frau, bis er wieder Anstalten gemacht hat, dich zu hubern? Also der
4
Fachbegriff.
Wochen.
Wie lange?
4 Wochen.
4 Wochen warst du eine geschiedene Frau.
Ja. Er
Das
hat mir am Tag der Scheidung abends gegen Mitternacht angerufen und mir ins Telefon gebrüllt. Er würde mich ja so sehr lieben. Er wollte diese Scheidung nicht. Und warum? Und dann ging es 4 Wochen hin und her. Dann bin ich in den Urlaub geflogen. 2 Wochen alleine. Da hatte ich auch nicht meine Ruhe, weil er immer an mir dran war. Und ja. Und dann war er wieder in unserem Leben. Und ich habe mir gedacht, der muss dich wirklich lieben. Also, ob du ihn noch so lieben kannst, ist eine andere Frage. Weil alleine die Vorstellung, dass er mit anderen Frauen Sex gehabt hat, hat in mir ganz viel kaputt gemacht. Nicht mal die Beleidigungen, wie Schlampe, Fotze, was es da alles gab, wie er gerade lustig war. Diese Vorstellung einfach. Und ich.
Interessanterweise und spannenderweise höre ich das ganz oft auch von den Frauen, die ich begleite in der Therapie, dass sie sagen, naja, die Beleidigung und das, was du auch gerade beschreibst, das war alles nicht so schlimm, aber dass er mir fremd gegangen ist. Und das zeigt an sich ja schon, wie sehr Frauen nicht nur in diesen Beziehungen, aber grundsätzlich gewohnt sind, dass sie eine psychische Gewalt erfahren, auch aus ihrem Umfeld, die sie als normal empfinden. Ja, die sie schon als gar nicht mehr als Schmerz empfinden und da eine Grenze überschritten wird vom Umfeld, von Partnern, von anderen Menschen, von der Gesellschaft auch, die man gar nicht mehr als Gewalt empfindet. Ne? Sondern dass man dieses Fremdgehen als Hochverrat und als besonderen Schmerz empfindet. Nicht mal die körperliche Gewalt. Ich habe sehr oft den Fall gehabt, dass die Frauen gesagt haben, sie wurden geprügelt, sie wurden gedemütigt und dass sie sagen, aber wenn er mir fremdgehen würde, dann würde ich mich trennen. Aber auch alles andere ist eine ganz krasse Form der Gewalt, die Grund genug ist, zu gehen. Aber viele sind sich der Formen der Gewalt eben gar nicht bewusst, weil es zum Alltag von Frauen gehört und nicht nur in Beziehungen.
Also er hat mir ja in diesen Phasen, wo wir getrennt waren, haben wir immer Kontakt gehabt. Und es gab ja auch in diesen Trennungsphasen Treffen zwischen uns. Ja. Und für mich war klar, der kann ja gar keine Beziehung mit einer anderen Frau im Hintergrund eingehen. So. Ich bin immer von mir ausgegangen und der wird es nicht fertig bringen, mit irgendeiner ins Bett zu steigen. Und ja, doch. Und er hat dann immer gesagt, ja, aber wir waren ja getrennt. Dann habe ich immer gesagt, ja, man trennt sich räumlich, man weiß, dass man sich liebt als normales Paar, dann gehe ich doch nicht gleich mit dem Nächstbesten. Und dann kamen so Sätze wie, ich kann ja nicht alleine sein, ich halte es nicht aus, wenn ich 3 Tage alleine bin, dann ramme ich mir das Messer in die Brust, weil dann werde ich verrückt. Dann ist er überall wie ein Wilder rumgerannt bei irgendwelchen Leuten, mit denen er eigentlich so nie was zu tun hatte, groß. Und jeden Abend hat er irgendwo ein Loch gesucht, wo er unterkriechen konnte, weil er nicht alleine sein kann. Aber für mich war es Betrug und es bleibt Betrug.
Aber
Weil
natürlich
wenn ich mit
bleibt das.
meiner Frau immer noch verheiratet bin und Kontakt habe und auch mit ihr verkehre, dann bin ich nicht noch 3 nebenher.
Und das war ja 9 Jahre lang der Fall. Ne? Du
Genau.
hast ja beim ersten Mal schon nach einigen Wochen
Genau.
gestellt. Dann bist du also wieder mit ihm zusammengekommen. Aber irgendwann gab es ja die endgültige Trennung, die jetzt auch schon seit September
Genau.
ist. Was hat denn zu der zweiten endgültigen Trennung geführt? Ihr habt nicht nochmal geheiratet, oder?
Nein, nein, nein. Es sind viele, viele Anläufe. Also ich mag nicht vom, ich vermag trotzdem zu sagen, dass mit den Frauen meine Liebe auch irgendwo kaputt gegangen ist zu ihm. Also meine Toleranzschwelle zu ihm war 0% eigentlich, weil ich ihm nicht vertraut habe. Und das hat er auch gemerkt, glaube ich, am Schluss. Ich habe auch nicht mehr, ich ihn nicht mehr eingekleidet von meinem Geld und solche Sachen, die hat er auch gemerkt und bemängelt. Aber er hatte immer die Taktik zu sagen, du musst vergessen, was gestern war. Wir müssen nach vorne schauen. Aber ich konnte das nicht. Weil auch diese Verhalten ja immer wieder hochkam mit den Streits und mit den Beleidigungen und aber auf jeden Fall waren wir im Urlaub und ich muss dazu sagen, wir waren sehr viel im Urlaub. Auch da hat er mich sitzen lassen, teilweise ist einfach vom Hof gefahren, mit einem Streit vom Zaun gebrochen, dann war er weg. Dann hieß es, ja, warum hast du mir nicht hinterher telefoniert? Ich stand noch 3 Stunden auf dem Parkplatz, ich wäre ja zurückgefahren. Also du fährst hier vom Hof, weil du nicht einverstanden bist, dass ich dem Kind heute Mittag ein Eis gekauft habe, weil er sich heute Morgen falsch verhalten hat. Ist nicht normal.
Nee,
So.
das ist krank.
Und in dem Urlaub, wo wir dann waren, hat er einfach, kam er wieder, weil die Launen waren ja wie's Wetter, du wusstest nie, was gleich passiert. Und da kam er und hat im Restaurant dann sich hingesetzt. Und wie ausgewechselt, weil ihn wieder irgendwas gestört hat oder der Urlaub vielleicht nicht so verlaufen ist, wie er wollte. Und hat zu mir gesagt, ich bin das Widerlichste, was ihm je untergekommen ist. Und ich soll ihn doch bitte jetzt endlich loslassen. Und hat zu den Kindern im Restaurant gesagt, eure Mutter lässt mich einfach nicht los. Und die Leute an den Nebentischen haben schon geschaut und es war mir super peinlich. Und ich bin leise geblieben. Ich bin keine Person, die in solchen Situationen laut wird, weil solche Paare gibt es sicherlich auch. Das tue ich meinen Kindern auch nicht an. Dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, pack deine Sachen, setze ich in den Flieger. Das war's. Dann kam er.
Wobei ich ganz kurz hier mal eine Lanze brechen muss, weil du gesagt hast, ne, du bist da leise geblieben, das tust du deinen Kindern nicht an. Also Kinder nehmen sehr wohl wahr, was da gerade passiert. Und in dem Fall spielt es überhaupt keine Rolle mehr, ob die Frau leise bleibt oder laut wird. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass eine völlig natürlichere Reaktion wäre, laut und wütend zu werden. Und das, was man den Kindern vermittelt, ist, ne, also jetzt nicht speziell in dem Fall, aber generell, wenn wir über Wut sprechen, die Frauen zurückhalten, wozu sie ja auch erzogen werden, ne, ihre Wut zu kontrollieren und nicht emotional zu werden, den Kindern auch ein falsches Bild vermittelt. Denn Wut ist ein Zeichen von Grenzen setzen. Ne? Und deshalb kurz dieser Einwand, damit Frauen, die das hören, nicht den Eindruck haben, dass es falsch ist, in dem Moment wütend oder laut zu werden. Es wäre eine völlig natürliche Reaktion auf das missbräuchliche Verhalten des Gegenübers.
Die gab es schon auch. Also ich bin schon auch mal zu Hause wütend geworden, aber jetzt nicht in der Öffentlichkeit. Was ich als meine Wut bezeichne, ist, dass ich ihm wirklich auch hässliche Mails schreiben konnte.
Ist auch normal. Ist
Ja.
eine völlig normale Reaktion auf Missbrauch und Gewalt.
Also wirklich auch vielleicht die ein oder andere Mail mehr, aber da hat er sich ja auch völlig rausgezogen. Also dann blockiert er alles, das will er gar nicht lesen, sich damit beschäftigen, weil er dann denkt, ja gut, es beruhigt sich, dann ist alles wieder gut. Aber ich für mich, das war mein einzigstes Ventil, ob er es liest oder nicht, war mir egal, ich schreibe es einfach runter und dann ist es raus. Genau, und dann im Prinzip, ja, ist er dann gegangen und das wird auch so bleiben.
Das war also die finale Situation, die dazu geführt hat, dass du die Entscheidung getroffen hast, dich endgültig zu trennen.
Und man muss dazu sagen, dass er bis heute wieder irgendwelche Frauen hat und immer wieder tendenziell versucht, dir zu suggerieren, dass er zurück möchte. Ja. Also ich frage mich immer, ob er eigentlich denkt, ob er mich verarschen kann oder ob er vielleicht irgendwann selber drauf kommt, dass was mit ihm nicht stimmt.
Nein, also Sie wissen vom Kognitiven her, dass Sie anderen Gewalt antun und dass Sie sie misshandeln. Das wissen Sie, denn Sie können Recht von Unrecht unterscheiden. Sie werden das aber weiterhin tun, weil das A auch Ihrem Naturell entspricht und weil Ihnen natürlich jegliche emotionale Empathie fehlt. Und das sind auch tatsächlich Gedanken, die man gar nicht erst aufkeimen lassen sollte. Zu verstehen, wie ein gestörter Mensch tickt, bringt ab einem gewissen Punkt nichts. Es ist wichtig zu verstehen, um diese Trennung vollziehen zu können. Es ist Wissen wichtig, es ist Verstehen und es ist Begreifen notwendig, um sich da abzukapseln voll und zwar endgültig. Aber sobald das passiert ist, muss der Fokus auch wieder aufs eigene Leben gerichtet werden. Also es gehört zum Heilungsprozess, gerade nach narzisstischen Beziehungen, die ja eine Komplettzerstörung auf ganzer Linie sind, nicht wie normale Trennungen, ja, zu begreifen, wie man so lange da drin festgefahren, festgesteckt ist, warum das so lange gedauert hat, warum man sich nach so einem Menschen immer nach wie vor sehnt, warum das alles passiert ist, dazu gehört es, dass man über diese narzisstische Persönlichkeitsstruktur und Tendenzen aufgeklärt wird, um seine eigene Beziehung und Ehe zu reflektieren. Ja? Und wenn das passiert ist, mit professioneller Hilfe, dann kann man dieses Kapitel abschließen und sein Leben weiterführen. Natürlich, wenn gemeinsame Kinder, sage ich mal, im Kontakt sind, gemeinsame Kinder da sind, dann ist ein No-Contact nicht möglich. In deinem Fall sind es ja nicht seine Kinder, was dafür spricht und was den Weg ebnet, in den totalen No-Contact zu gehen, was auch die einzige Lösung ist, um irgendwann wieder ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen.
Also die Kinder wollen auch so gar keinen Kontakt, weil wenn du als Kind so viel beleidigt wurdest und ignoriert wurdest und Schweigebehandlung erfahren hast und die jetzt alt genug sind, um zu sagen, okay, wir wissen, was hier gelaufen ist. Also es ist schon sehr weit für ihr Alter. Und ich für mich, ich habe viele Wochen nur funktioniert, trotz alledem. Viel im Bett geschlafen, keine Energie gehabt. Das ging wochenlang so. Ich war wie in so einem, ich hatte einfach null, also mein Akku war komplett leer. Und dann habe ich mir einen Hund angeschafft, der mich zwingt, rauszugehen. Und dann habe ich angefangen, jeden Tag wurde es besser. Und jetzt geht es mir gut. Es gibt für mich kein Zurück mehr. Ich habe auch kein Bedürfnis im Moment nach einer Beziehung. Ich konzentriere mich voll auf mich, mache das, was mir Spaß macht, ohne Rücksicht irgendwie, was jemand davon hält oder nicht. Manchmal habe ich schlechte Tage, aber nicht, weil ich ihn vermisse, sondern nicht ihn als Mensch, weil ihn als Mensch gibt es ja gar nicht. Er hat ja keine Persönlichkeit, in der sie stabil ist. Er hat viele Gesichter. Ich würde sagen, ich nutze eventuell sogar drei oder vier.
Johanna, was würdest du denn aus heutiger Sicht anderen Frauen raten, die sich auch abermals in deiner Geschichte wiederfinden? Stand heute und jetzt in dem Leben, das du führst.
Sich nicht schämen für den einen oder anderen Anlauf mehr, den sie brauchen, um aus dieser Beziehung rauszukommen. Und ganz wichtig ist, sich vorzubereiten. Das heißt, sich Hilfe zu holen, wenn die finanziellen Mittel nicht da sind, bei Beratungsstellen oder wie auch immer, wie sie ihr weiteres Leben bestreiten können. Ich für mich konnte, ich kann mein Leben sehr gut alleine bestreiten, und habe mich einfach darauf vorbereitet, indem ich finanziell unabhängig war.
Ja, das ist
Und
ganz, ganz wichtig, ein Punkt, den du ansprichst. Es gilt die richtige Vorbereitung, und weil es eben keine normale Trennung ist. Man braucht einen Plan und man braucht auch eine gewisse Strategie. Und wenn ihr wissen wollt, welche Punkte unter anderem dazu befolgen sind, wie ihr euch am besten auf so eine Trennung vorbereitet, dann guckt gerne mal auf meine Website auf projekt-beziehung.de. Da könnt ihr euch im Newsletter anmelden und zeitgleich ein Workbook runterladen, völlig für 0 Euro. Da stehen die wichtigsten Dinge drin, wenn ihr vorhabt, euch von eurem narzisstischen Mann endgültig zu trennen. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst, was ihr beachten müsst. Also was ganz Wertvolles in dieser Vorbereitungsphase. Denn das gehört mitunter dazu. Und natürlich bist du auch ein Beispiel dafür, dass es ein Leben danach gibt, Johanna.
ja.
Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für den Mut, deine Geschichte zu erzählen und auch mit sehr vielen Details zu diesen verschiedenen Formen der Gewalt hast du sehr genau beschrieben, wie diese Formen der Gewalt aussehen. Und ich hoffe, dass auch deine Geschichte dazu beigetragen hat, Frauen, die diesen Podcast vielleicht zum ersten Mal hören, die Augen ein Stück weit zu öffnen. Vielen Dank dafür, Jona.
Bitteschön.
Ich wünsche dir alles Gute, weiterhin viel Kraft, auf dass es nicht nur 7, 8 Monate der Trennung sind, sondern die nächsten 77 Jahre. Für
Genau.
dieses Leben und auch gerne für das nächste. Vielen
Genau.
Dank, Jana.
Ja, danke schön.
Erkennst du dich vielleicht wieder in den Erzählungen dieser Frauen und hast den Verdacht, dass du auch in einer narzisstischen Beziehung warst? Dann bist natürlich auch du ganz herzlich eingeladen, dein Schweigen hier zu brechen, in diesem Podcast und deine Geschichte mit uns zu teilen. Alle Infos zu dem Podcast sowie zu meiner Arbeit und zu meiner Aufklärung findest du auf meiner Website www.projekt-beziehung.de. Und natürlich noch viel mehr Content über die narzisstische Persönlichkeitsstruktur und die Dynamik von toxischen Beziehungen, aka partnerschaftliche Gewalt, findest du auf meinen Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf TikTok und neuerdings auch auf YouTube. Dort heiße ich allerdings Projekt Narzissmus. Also schau dir diesen Content gerne an und wenn du dich in irgendeiner Art und Weise damit identifizieren kannst, dann hoffe ich, hast du den Mut, darüber zu sprechen und dir Hilfe zu holen. Und hier kommt natürlich wie immer am Ende jeder Folge ein Tipp für dich. Und bevor ich heute zu meinem Tipp komme und dir die 5 Gründe nenne, warum sich ein narzisstischer Mann niemals bei dir entschuldigt, damit du darauf achtest in deiner Beziehung, wie das so ist, noch eine wichtige Info. Dieses Jahr im Oktober findet das einzigartige About Me Retreat statt, das für Frauen in und aus toxischen Beziehungen kreiert worden ist. Meine Newsletter-Community bekommt als allererstes die Infos, Programminhalte und alles, was du dazu wissen musst, vorab. Deshalb melde dich schnell an und verpasse diese Chance nicht, dich mit anderen Frauen auszutauschen und ein sehr einzigartiges Erlebnis und eine tolle Erfahrung zu machen. Und hier die 5 Gründe, warum ein Narzisst sich niemals entschuldigt. Grund Nummer 1. Er denkt, du verdienst keine Entschuldigung. Grund Nummer 2, wenn er es ignoriert, ist es nie passiert. Grund Nummer 3, er weiß, wenn Zeit vergeht, vergisst du es. Grund Nummer 4, dass er sich so verhält, ist deine Schuld. Und Grund Nummer 5, warum sollte er sich entschuldigen für etwas, das er 100% wieder und wieder und wieder tut?